Ist Kollagen Lug und Trug oder doch besonders wichtig für deine Gesundheit? Wie erkennst du ein qualitativ hochwertiges Kollagenpräparat? Macht ein veganes Kollagen als Supplement Sinn? Und welche Rolle spielt Glycin bei diesem Thema? Genau diese Fragen beantworten wir heute im DailyMed Podcast, dein Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug, ich bin Mediziner und ganzheitlich zertifizierter Health Coach. Und wie immer haben wir ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Heute dreht sich alles um das Thema Kollagen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und vor allem viele wertvolle Insights. Hard Facts zu Beginn. 70% deiner Proteine in der Haut bestehen aus Kollagen. Und Kollagen ist allgemein das am häufigsten vorkommendste Protein in Menschen, aber auch in Tieren. Und Kollagen finden wir in unglaublich vielen Bestandteilen unseres Körpers. Beispielsweise in Knochen, in Haaren, Zähnen, im Muskel, Knorpel, in Bändern, in unseren Gedärmen, aber auch in unseren Blutgefäßen und natürlich, wie bereits vorhin schon angesprochen, in der Haut. Und tatsächlich findet sich ein Großteil des Kollagens des Körpers in der Haut, nämlich bis zu 50%, 40% im Knochen und die restlichen 10% in den anderen Organen bzw. in den anderen Bereichen unseres Körpers. Und wenn wir von Kollagen sprechen, dann ist es ganz wichtig zu wissen, es gibt mehr als nur ein Kollagen. Ehrlich gesagt, sogar viel mehr. Es sind insgesamt 29 verschiedene Kollagentypen bekannt. Und wenn wir uns die Struktur ansehen von diesem Kollagen, dann sehen wir trotz der verschiedenen Typen und trotz der vielen verschiedenen Arten und Gruppen, auf die wir nachher noch etwas genauer eingehen, es wiederholt sich eine Aminosäuresequenz und diese besteht vor allem aus Glycin, Prolin und Hydroxyprolin. Und diese drei Aminosäuren sind in einer sogenannten Triple-Helix-Struktur angeordnet. Das heißt, wir haben drei Polypeptidketten, also sprich drei Ketten von Aminosäuren aneinandergereiht, die sich schlussendlich gegenseitig umwickeln. Und das gibt schlussendlich die Struktur für Kollagen. Und eine Sache ist unglaublich wichtig, damit dieses Konstrukt überhaupt halten kann. Und das ist eine Aminosäure und auf diese kommen wir gleich noch am Ende des Podcasts zu sprechen. Für dich wichtig zu wissen, es gibt 29 verschiedene Kollagentypen und diese Typen kann man in drei große Gruppen einteilen. Die erste große Gruppe nennt sich fibrilläres Kollagen und die fibrillären Kollagene umfassen beispielsweise die Gruppen 1, 2, 3, 5 und 11. Das sind die Typen, die wir hier zusammenfassen. Und fibrilläre Kollagene sind nichts anderes als ununterbrochene Kollagenstrukturen. Ununterbrochene Kollagenstrukturen, da findet sich nichts anderes, sondern reines Kollagen. Und diese Gruppe baut vor allem Proteine, aber ist auch wichtig für die Bildung von Knochen und vor allem auch für Zähne. Die zweite Gruppe sind sogenannte fibril-assoziierte Kollagene. Das sind Kollagentypen 9, 12 und 15. Und diese fibril-assoziierten Kollagene sind, anders als die fibrillären Kollagene, keine ununterbrochenen Strukturen, sondern unterbrochene Strukturen. Das heißt, wir haben teilweise Strukturen, die nicht Kollagen sind, in diesem Kollagentyp mit enthalten. Und dann gibt es noch die nicht fibrillären Kollagene. Das sind beispielsweise die Gruppen 4, 8, 6, 7 und 10. Und die nicht fibrillären Kollagene bestehen eben aus Strukturen, die nicht zu den Kollagen zählen. Beispielsweise Chondroitin, Glucosaminoglykane, Sulfate. Was ist wichtig für dich zu wissen? Wichtig für dich zu wissen ist, dass die Kollagentypen nach der Häufigkeit geordnet sind und die Typen 1 bis 5 die häufigsten Kollagengruppen darstellen. Typ 1 findet sich in Haut, Sehnen, Blutgefäßen, Knochen. Typ 2 vor allem im Knorpel. Typ 3 vor allem in der Haut, in den großen Blutgefäßen, in der Gebärmutter und in den Gedärmen. Typ 4 findet sich in den sogenannten Basalmembranen. Diese finden wir unter anderem in den kleinsten Blutgefäßen unseres Körpers, aber auch in den Nieren, Augenlinsen, Haut und Leber. Und Typ 5 finden wir an Zelloberflächen, aber auch in Haaren und in der und im Mutterkuchen, in der sogenannten Plazenta. Du siehst also, die häufigsten Kollagentypen bzw. die häufigsten Kollagene, die wir finden, sind Typ 1 bis 5, wobei hier Typ 1 bis 3 die größten Anteile ausmachen. Sie machen 80-90% des Gesamtkollagens im Körper aus. Und besonders interessant ist der Kollagen Typ 1, den wir schon angesprochen haben, denn in einem Gedankenexperiment, wenn man Kollagen Typ 1 in derselben Menge, im selben Gewicht wie beispielsweise Stahl herstellen würde, dann wäre dieses Kollagen stärker als der Stahl. Der Grund dafür ist der große Anteil an der vorhin bereits genannten Triple Helix. Du weißt, eine Triple Helix ist ein Konstrukt aus drei Ketten von Proteinen, die sich umeinander wickeln. Und 96% dieses Typ 1 Kollagens besteht aus dieser Triple Helix, was es so stabil macht. Im Vergleich, Kollagen Typ 12 hat weniger als 10% dieser Triple Helix. Und das Kollagen Typ 1 weist noch eine besondere Eigenschaft auf, nämlich es kann zu einem sogenannten Superkollagen werden. Dafür braucht es ein Enzym, das sich Lysyloxidase nennt. Dieses Enzym ist kupferabhängig und durch dieses Enzym kann das Kollagen zum sogenannten Superkollagen werden. Wie wird Kollagen produziert? Das schauen wir uns als nächstes an. First of all, Kollagen kann durch den Körper selbst produziert werden. Aber was der Körper dafür benötigt, sind die einzelnen Bausteine. Das heißt, die einzelnen Bausteine müssen zugeführt werden, damit diese verknüpft werden können, verbunden werden können und so schlussendlich Kollagen entstehen kann. Werden die Gruppen dieser Aminosäuren, also Peptide, direkt zugeführt, dann kann die Kollagensynthese direkt stimuliert werden und diese Peptide können sich auch im Gewebe, beispielsweise direkt im Knorpel, dann auch anhäufen. Für die weitere Produktion benötigen wir eine Handvoll an verschiedenen Zellen im Körper. Das sind zum Beispiel Osteoblasten, Fibroblasten, Chondrozyten, Odontoblasten, Zementoblasten und sogenannte Müllerzellen. Und kurz für dich zur Erklärung, Osteoblasten sind Zellen, die Knochen aufbauen, Fibroblasten sind Zellen, die beispielsweise die Haut aufbauen, Chondrozyten finden wir im Knorpel und Odontoblasten und Zementoblasten finden wir in den Zähnen. Die Aminosäuren alleine genügen uns allerdings nicht für die Kollagenproduktion. Wir brauchen auch andere Stoffe, sogenannte Kofaktoren. Und der wichtigste Kofaktor für Kollagen ist Vitamin C. Ohne Vitamin C kann es keine Kollagenproduktion geben. Warum ist das so? Die Vorstufen der Kollagenketten, die sogenannten Prokollagene, müssen modifiziert werden, damit Kollagen entstehen kann. Und dafür brauchen wir unbedingt Vitamin C. Aber nicht nur Vitamin C ist dafür wichtig, sondern auch Eisen, Kupfer und Vitamin A. Alle diese Kofaktoren werden benötigt, damit wir schlussendlich effektiv Kollagen im Körper produzieren können, das uns eben so viele wichtige Aufgaben erfüllt, eben unter anderem die Stärke, die Elastizität und die Struktur der verschiedenen Gewebe zu geben. Und wenn man sich das Ganze noch mal ganz genau ansieht, dann sieht man, dass die Kollagenproduktion in mehreren Schritten erfolgt. Das heißt, da fangen Schritte an innerhalb der Zelle und dann entsteht eine Vorstufe des Kollagens, das sogenannte Prokollagen. Und dann passieren verschiedene biochemische Prozesse, kommen Enzyme ins Spiel, da werden Gruppen angehangen und schlussendlich wird das Kollagen, nachdem die überschüssigen Peptidgruppen entfernt wurden, formatiert. Und für diese Formation brauchen wir eben auch Vitamin C, damit schlussendlich das sogenannte Cross-Linking, also die Verbindung der einzelnen Kollagenketten, auch stattfinden kann. Genauso wie Kollagen aufgebaut werden kann, kann Kollagen aber auch wieder abgebaut werden. Man spricht hier vom sogenannten Kollagenbruch. Was bedeutet das? Verschiedene Zustände bzw. verschiedene Faktoren können am Ende des Tages dazu führen, dass Kollagen wiederum bricht. Das ist zum Beispiel oxidativer Stress, also beispielsweise Sonnenlicht, UV-Licht, aber auch Gifte wie Pestizide, Schwermetalle, Luftverschmutzung, alle diese Dinge können schlussendlich dazu führen, dass Kollagen bricht und wieder abgebaut wird. Eine Unterfunktion der Schilddrüse kann ebenfalls dazu führen, dass Kollagen bricht, ebenso wie Diabetes Typ 2. Hier haben vor allem Frauen ein höheres Risiko, sich die Achillessehne zu reißen, also für eine Achillessehnenruptur, als beispielsweise Männer. Und das hängt mit verschiedenen Ursachen zusammen. Ein wichtiger Bestandteil ist hier vor allem Entzündung und sogenannte AGEs, also die sogenannten Advanced Glycation End Products. Und diese AGEs und auch die Entzündung können schlussendlich dazu führen, dass Kollagen abgebaut wird bzw. auch bricht. Auch Medikamente können dazu führen, dass Kollagen bricht. Hier sind vor allem Statine zu nennen und auch orale Kontrazeptive, also Pille. Und diese hemmt unter anderem die Kollagensynthese. Auch das fortschreitende Alter kann schlussendlich dafür sorgen, dass wir weniger Kollagen produzieren. Das liegt an dem Mangel einer bestimmten Aminosäure, über die wir noch am Ende des Podcasts sprechen werden. Für dich jetzt einfach als Zusammenfassung, du solltest dir merken, Kollagen kann nicht nur vom Körper produziert werden, sondern im Körper auch durch verschiedene Einflussfaktoren brechen, eben durch Erkrankungen, durch Stress, durch Alter oder eben auch durch Medikamente. Wie kann ich Kollagen zuführen, wenn ich mich nicht auf den Körper verlassen möchte? Und ich werde dir im Anschluss gleich erklären, warum, dass wir uns nicht nur auf die reine Produktion des Körpers von Kollagen verlassen können, denn ehrlicherweise muss man sagen, dass obwohl der Körper Kollagen selbst produzieren kann, wir ja abhängig sind von den entsprechenden Nährstoffen und von den entsprechenden Kofaktoren, von den entsprechenden Aminosäuren auch, damit der Körper seine Eigenproduktion aufrechterhalten kann. Also, wir wollen Kollagen zuführen. Wie kann man das machen? Einerseits mit Lebensmitteln, andererseits mit Supplements, die in der Regel aus Lebensmitteln bzw. aus Tieren entstehen. Und Lebensmittel, die besonders reich an Kollagen sind, sind Knochen, Knorpel, Fischhaut, Fischknochen, Geflügelhäute, Geflügelknochen, Rinderknochen, Sehnen und Rippen. Wahrscheinlich Dinge, die bei dir nicht täglich auf dem Speiseplan stehen. Gelatin ist auch sehr kollagenreich. Man kann Gelatin selbst herstellen, indem man das gekochte Kollagen abkühlen lässt und dann in Scheiben schneidet, nachdem man es in den Kühlschrank gegeben hat. Gelatin hat ein ähnliches Aminosäurenprofil wie Kollagen und ist somit perfekt dazu geeignet, um die entsprechenden Speicher aufzufüllen. Was kann man denn essen, wenn man nicht gerade am Knochen nagen möchte, um seine Kollagenzufuhr zu erhöhen? Knochenbrühe. Für alle, die mir schon länger folgen, auf Instagram, falls du das noch nicht machst, @dominik_klug ist mein Instagram-Handle. Und dort siehst du ganz oft, dass ich Knochenbrühe esse. Die Knochenbrühe ist sehr kollagenreich, indem sie das Kollagen aus dem Knochen, die man in die Knochenbrühe logischerweise reingibt, dann lösen kann. Man muss ehrlicherweise aber sehr viel Zeit mit sich bringen, sehr viel Geduld mit sich bringen, um Kollagen aus dem Knochen mit einer Suppe lösen zu können. Untersuchungen zeigen, dass es bis zu 8 Stunden dauern kann, in einer niedrigen Kochstufe, also ein sogenanntes Simmern, um ca. 20% des Kollagens aus dem Knochen herauszubekommen. 20%, das ist nicht sonderlich viel, ehrlicherweise. Deswegen macht es Sinn, den Knochen nicht als Ganzes zu kaufen, sondern beispielsweise in Stücken oder in Scheiben geschnitten. Also, wenn du das nächste Mal Rindermarkknochen besorgst, dann achte darauf, dass diese bereits geschnitten sind und du kannst dieses besser verwerten. Und was ist, wenn du nun Kollagen nicht über Lebensmittel zuführen kannst, weil dir beispielsweise die Knochenbrühe nicht schmeckt oder weil du nicht gerne auf Fischhäuten oder Geflügelhäuten rumkaust? Hier kommen wir nun zum Thema Supplements. Und ich denke, das ist auch der Punkt, den die meisten Leute interessiert und warum du vielleicht auch in diesem Podcast reingehört hast. Was musst du achten, wenn du ein Kollagensupplement auswählst? Prinzipiell kann man sagen, es gibt 3 Typen von Kollagensupplements am Markt. Typ Nummer 1, Rinderkollagen. Rinderkollagen enthält vor allem Typ 1 und Typ 3 Kollagen. Nummer 2, marines Kollagen. Marines Kollagen enthält vor allem Typ 1 Kollagen. Und Nummer 3, Huhnkollagen. Huhnkollagen enthält vor allem Typ 2 Kollagen. Also nochmal zusammengefasst, Rinderkollagen, marines Kollagen, Huhnkollagen. Diese 3 Typen von Kollagen sind vorhanden und sind in der Regel kommerziell käuflich erwerblich. Was sind die Unterschiede? Das Rinderkollagen hat in der Regel etwas mehr Menge an Aminosäuren als das marine Kollagen, wobei das marine Kollagen wiederum eine Aminosäure besonders reich enthält, nämlich das Hydroxyprolin, also etwas mehr als im Rinderkollagen. Die Peptide selbst sind kleiner, was schlussendlich das marine Kollagen ebenfalls zu einer sehr, sehr guten Bioverfügbarkeit führt. Also am Ende des Tages macht es ehrlicherweise nicht besonders großen Unterschied, ob du nun Rinderkollagen oder Marineskollagen verwendest. Wenn du ein Kollagen verwendest, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Du solltest aber darauf achten, dass du ein sogenanntes Kollagenhydrolysat erwirbst. Kollagenhydrolysat beschreibt ein sogenanntes hydrolysiertes Kollagen. Und dies hat den Vorteil einer besseren Bioverfügbarkeit als nicht hydrolysiertem Kollagen. Deswegen solltest du auf diese Zusatzbemerkung auf jeden Fall achten, wenn du ein Kollagenpräparat auswählen möchtest. Was ist der Vorteil, wenn du Kollagen als Supplement zuführst? Du kannst es natürlich entsprechend dosieren. Das heißt, Dosierungen starten meistens bei 10 bis 20 Gramm pro Tag, werden meistens auf 2 oder mehr Einzeldosen aufgeteilt und es sind positive Effekte beschrieben im Einsatz von Kollagen-Supplements, nämlich Vorteile für Haut, Nägel, Knochen, Sehnen, Knorpelgesundheit, aber auch für die Blutgefäße, was beispielsweise bei Menschen mit Bluthochdruck interessant sein kann. Warum ist das so? Die Blutgefäße enthalten ebenfalls Kollagen und wenn diese gestärkt werden, dann kann dies sich zu einer Besserung im Blutdruckhaushalt auswirken. Des Weiteren, und das ist ganz, ganz wichtig, und darüber haben wir schon sehr, sehr oft gesprochen, Supplements sind mega praktisch und können, wenn sie gezielt und individuell eingesetzt werden, wirklich tolle Effekte erzielen. Aber es ist natürlich auch irgendwo nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, wenn du dich schlecht ernährst, wenn du dich nicht bewegst, wenn du nicht auf deinen Schlaf achtest, wenn du einfach einen ungesunden Lifestyle pflegst und denkst, du kannst alles mit einem Kollagensupplement kompensieren, dann muss ich dich enttäuschen, da bist du auf jeden Fall nicht auf dem richtigen Weg. Und deshalb empfiehlt es sich, Kollagen stets in Kombination mit Krafttraining einzusetzen. Warum? Du hast bei Krafttraining einerseits Stress auf Muskulatur und Knochen und dieses wiederum kann den Effekt des Kollagens potenzieren. Als Erfahrungsbericht kann ich dir sagen, dass ich Kollagen schon selbst sehr, sehr lange einnehme und ich habe beobachtet, dass wenn ich es nehme im Vergleich zu wenn ich es nicht nehme, dass unter anderem meine Haut fester und frischer, vitaler wirkt und außerdem habe ich das Gefühl, dass meine Nägel und meine Haare auch schneller wachsen. Das ist so etwas, was ich persönlich für mich bemerkt habe. Also, Kollagenprodukt, achte auf ein hydrolysiertes Kollagen, achte darauf, das Ganze mit Krafttraining bzw. mit Sport zu kombinieren, achte auf die entsprechenden Dosierungen und achte natürlich auf, wie immer bei den Supplements, auf eine entsprechende Prüfung im Labor auf Verunreinigungen und Giftstoffbelastungen. Was ist mit veganem Kollagen? Macht das überhaupt Sinn? Immer wieder hört man von veganem Kollagen Produkten als Ersatzprodukte und die sollen viel besser sein als das richtige Kollagen und so weiter und so fort. Ist da wirklich etwas dran? Und um diese Frage zu beantworten, muss man sich mal fragen, was ist eigentlich Kollagen? Und ich denke, das haben wir jetzt im Podcast ausführlich beantwortet und du siehst, Kollagen stammt aus tierischen Lebensmitteln. Sei es aus Sehnen, Bändern, Knorpeln, Knochen, was auch immer, Kollagen ist ein tierisches Produkt. Und die Frage ist nun natürlich, wie sollst du denn ein tierisches Produkt als veganes Produkt anbieten können? Und das ist schlicht und einfach nicht möglich. Also wenn du die Bezeichnung veganes Kollagen hörst, dann würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall nach einem anderen Anbieter zu suchen und hier auch auf einen vertrauenswürdigeren Anbieter zu wechseln. Denn meistens ist das einfach nur gutes Marketing. Und wie gesagt, es ist in der Regel auch nicht möglich, dass du ein tierisches Produkt als veganes Produkt verpackst und verkaufst. Ebenso wenig ist es mit Lactoferrin möglich. Lactoferrin ist ebenfalls kein veganes Produkt, sondern wird eben aus einem tierischen Produkt erzeugt. Und deswegen ist es schlicht und einfach nicht möglich. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Zu guter Letzt, und das habe ich ja schon den ganzen Podcast angeteasert, möchte ich euch noch eine Aminosäure vorstellen, ohne die es erstens wahrscheinlich kein Leben geben würde und ohne die es vor allem auch kein Kollagen geben würde. Und diese Aminosäure nennt sich Glycin. Glycin soll die erste Aminosäure auf der Erde gewesen sein. Es ist die kleinste und einfachste Aminosäure überhaupt, gilt als Building Block of Life und ist interessanterweise keine essentielle Aminosäure, obwohl sich dies eigentlich anbieten würde, denn ohne Glycin könnten wir kein Kollagen produzieren. Das heißt, Glycin ist aufgrund seiner kleinen Größe oder aufgrund der kleinen Kleinheit sozusagen die einzige Aminosäure, die in das Zentrum der Triple-Helix-Struktur des Kollagens reinpasst und somit dem Kollagen auch wiederum Struktur geben kann. Also ohne Glycin gäbe es gar kein Kollagen und ohne Kollagen gäbe es ehrlicherweise wahrscheinlich kein Leben. Deswegen wollen wir natürlich darauf achten, dass wir ausreichend Glycin in unserem Körper haben. Und Glycin kann tatsächlich vom Körper produziert werden, aber die Produktion ist leider nicht abhängig von Demand. Das heißt, in der Regel wird stets gleich viel Glycin produziert, ca. 3 Gramm täglich, auch wenn wir vielleicht einen sehr viel höheren Bedarf hätten. Und auch wenn wir von außen Glycin zuführen, bleibt meistens ein recht hoher Gap zwischen 6 bis 9 Gramm pro Tag, die wir an Glycin mangeln. Und deswegen lohnt es sich an dieser Stelle, sich einmal mit Glycin zu beschäftigen. Für alle, die bei uns im Coaching sind, die haben bereits einen eigenen Artikel dazu in der Coaching-App erhalten, wo wir nochmal einen Deep Dive hier reinmachen. Und Glycin ist wirklich eine Aminosäure, auf die man nicht vergessen sollte. Ich bezeichne sie auch sehr gerne als vergessene Aminosäure. Und was du wissen musst bei Glycin ist einerseits, die meisten Menschen haben einen Glycinmangel, das heißt, sie führen zu wenig zu, vor allem wenn sie krank sind, das heißt Menschen mit Grunderkrankungen, sei es Lebererkrankung, Autoimmunerkrankung, Diabetes und Co., Darmerkrankungen haben in der Regel einen höheren Glycinbedarf als Gesunde. Und dadurch, dass Glycin eben wieder in sehr speziellen Lebensmitteln vorkommt, beispielsweise in Hühnchenhaut, Schweinehautsnacks, Gelatine, Eiweißpulver getrocknet, das sind alles Dinge, die viele Menschen einfach nicht ausreichend zuführen. Dazu kommt auch noch die Tatsache, dass Glycin durch andere Stoffe in der Aufnahme gehemmt werden kann, also beispielsweise durch Benzoesäure. Benzoesäure finden wir in Säften, Soßen, Zahnpasta, Mundspüllösungen, Deos, aber auch in Chlorogensäure. Chlorogensäure, kennst du wahrscheinlich, ist in Kaffee drinnen. Kaffee kann die Aufnahme von Glycin hemmen. Deswegen ist es gar keine so gute Idee, beispielsweise Kollagen in den Kaffee zu mischen, denn wenn du Kollagen in den Kaffee mischt und da ist ein großer Bestandteil von Glycin drin. Glycin macht 30% der Aminosäuren des Kollagens aus und das in der Aufnahme gehemmt wird, dann ist das natürlich keine sehr gute Idee. Also zusammengefasst, Glycin, eine Aminosäure, die super wichtig ist für den Kollagenstoffwechsel und somit auf gar keinen Fall vergessen werden darf. Ja, meine Lieben, das war ein kleiner Ausflug in die Welt des Kollagens. Ehrlicherweise nicht nur ein kleiner Ausflug, sondern sogar eine kleine Masterclass. Ich glaube, du weißt nun mehr über Kollagen als wahrscheinlich 50% aller Mediziner und hast auf jeden Fall ein Wissen erworben, mit dem du etwas anfangen kannst. Das hoffe ich zumindest. Und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und zugehört hast. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnier uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Spotify, auf Soundcloud und auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon danke fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.